Ich lese aus Jona Kapitel 4. Das aber verdroß Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen. Die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer anderen Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch die vielen Tiere. Vater im Himmel, manchmal ist das Teil unseres Lebens, dass wir zürnen, dass wir unzufrieden sind, dass wir hadern. Und wir können oft nicht annehmen, was du für uns vorbereitet hast. Oder wir zürnen auch über unser eigenes Versagen. Aber Herr, in deinen guten Händen dürfen wir jeden Tag neu in den Tag hineingehen und lernen, dir mehr und mehr zu vertrauen. Ach Vater, lehre uns, mit deinen Augen auf unser Leben zu schauen und auf die Menschen, die du uns begegnen lässt. Auf die Vielfalt und Unterschiedlichkeit, die du so sehr liebst. Segne jetzt diesen Abend unsere Gemeinschaft. Herr, und lass dein Wort in unseren Verstand und in unser Herz kommen. Gib Rainer Vollmacht, dein Wort auszulegen. Und segne uns im Hören. Amen.
Ja, ich weiß ja nicht, wie kurz Ihre Zündschnur ist. Von Natur aus ist meine Zündschnur relativ kurz. Damit meine ich, dass es nicht lange braucht, bis ein Mensch eine heftigere Reaktion zeigt. Das kann der Handwerker sein, der unter Termindruck steht und das dusselige Azubi hat mal wieder die Hälfte des Werkzeugs vergessen einzuladen, was man erst auf der Baustelle feststellt. Das kann der Kurierfahrer sein, der auf der Autobahn unterwegs ist und vor sich wieder einen Sonntagsfahrer hat, der alle Zeit der Welt hat, die er nicht hat. Kann alles Mögliche sein. Als ich mich heute Morgen, ich habe es ja schon gesagt, unter der Begleitung der schönsten Musik, jedenfalls zeitweise vorbereitet habe, da habe ich dann auch über Wut und Zorn, das sind ja so die Gedanken. Und dann hatte ich nachher ein Telefonat, da ging es um eine Dienstleistung, die ich da in Anspruch nehmen wollte. Und die Dame am anderen Apparat, die war offensichtlich ziemlich unter Druck und wurde recht schnell unwirsch. Ja, und dann hat meine Zündschnur auch angefangen zu brennen. Ne? Und wissen Sie, was mir als erstes in den Kopf geschossen ist? Die Predigt von heute Abend. Dachte ich, das ist jetzt auch so eine Sache. Naja, es ging so einigermaßen. Ich habe gesagt, was ich will, deutlich gesagt, aber ich bin ganz gut eigentlich da durch die Güte des Herrn durchgekommen. Ja, die Leute sind ja unterschiedlich. Manche sind so phlegmatisch, dass man ihm beim Gehen die Schuhsohlen besohlen kann oder beim Reden die Zähne plombieren. Die halten dann ihre phlegmatische Art für besonders geistlich. Das ist aber weniger eine geistgewirkte Reife als vielmehr eine natürliche phlegmatische Art. Andere sind natürlich cholerisch und sehr schnell. Aber trotzdem muss man sagen, je mehr der Geist Gottes Raum über unser Leben gewinnt, desto mehr sollte das, was in der Antike auch sehr geschätzt wird, was bei uns oft mit Besonnenheit übersetzt wird, Lindigkeit, Mildigkeit. Das heißt nicht, dass man nicht klar ist. Das heißt nicht, dass man auch klar sagen kann, was man meint, was man denkt. Aber die Art macht es eben aus. Und unser Prophet, wir kommen ja jetzt im sechsten Teil über das Jona-Büchlein ans Ende, der regt sich auch recht schnell auf. Ich weiß nicht, warum ich mir den Jona immer klein vorstelle. Vielleicht, weil ich denke, er muss ja irgendwie doch in den Fisch gepasst haben. Aber so ein kleiner, schnell roter Kopf werdender Prophet, der sogar Gott trotzt. Und so habe ich dieses vierte Kapitel überschrieben, den Schluss des Jona-Büchleins, Gottes Erbarmen und Jonas Zorn. Nun, Gott nimmt ihn ja in seinen Schraubstock und er spannt den Schraubstock immer mehr an. Am Anfang, als Jona den Auftrag bekommt, geh hin, mache dich auf, geh nach Ninive, eins religiöses Zentrum, vielleicht auch schon Hauptstadt, zumindest Oberzentrum, ein Städtekonglomerat wahrscheinlich, das man auch 3 Tage durchziehen konnte, der Assyrer. Und die Assyrer waren grausam schon gegen Israel vorgegangen. Und er wusste auch aus dem prophetischen Wort, dass die Assyrer eines Tages das Gericht über sein Volk vollführen werden. Und er ahnte schon, wenn Gott mich jetzt nach Ninive schickt, zwar mit einem vordergründigen Gerichtsauftrag, dann hat Gott eigentlich doch auch die Möglichkeit zumindest vorgesehen, dass bei Umkehr die Barmherzigkeit gegen das Gericht Gottes triumphiert. Und deswegen will er nicht nach Ninive. Und der Prophet bockt und er steigt hinab. Er geht nämlich vom galiläischen Hochland, ist vielleicht zu viel gesagt, aber kann man schon sagen, an die Küstenregion. Er geht nach Jaffo, da ist er dann auf 0 Meter, logischerweise auf Meereshöhe. Dann steigt in ein Schiff hinab und dort in den Schiffsbauch hinab. Und Sie wissen ja, dann schickt Gott, der ihn immer mehr seiner äußeren Entfaltungsmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten als Erziehungsweg nimmt. Erst kann er ja noch entscheiden, ob er nach Ninive geht, also nach Nordosten. Und er entschließt sich aber zu fliehen vor dem Angesicht Gottes in den äußersten Westen nach Tarschisch, wahrscheinlich in Südspanien gelegen, eine phönizische Siedlung, Silber und Erze und so etwas. Und dazu brauchte er das Schiff. Am Schiff hat er schon weniger Bewegungsmöglichkeiten und er scheint auch depressiv gewesen zu sein. Er ist also niedergeschlagen am Boden. Wir haben beleuchtet, dass er natürlich sein Leben bestand in der Tora, Observation, im Beachten, im Leben in der Tora. Das dürfen wir nicht als Gesetz geknechtet und so. Der fromme Jude, wenn es echt ist im Glauben, der versteht es anders. Das ist ein Geschenk Gottes. Und jetzt hat er ja ein gebrochenes Verhältnis mit Gott. Er läuft ja davon vom Angesicht Gottes. Er geht ja in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, der ganze Grundlage seines Lebens, seines geistlichen Dienstes ist gebrochen und er liegt da im Schiffsbauch. Nicht einmal dieser Sturm kann ihn aufwecken, das muss man sich auch mal vorstellen. Die Seeleute oben kriegen natürlich immer mehr Panik. Alle nautischen Manöver wie Gerät über Bord werfen und Schiffgurten und solche Dinge, lesen wir auch später bei der Romreise des Paulus, bringen nichts. Sie sind eigentlich dem Untergang geweiht und sie schreien zu ihren Göttern. Und der Obersteuermann, also jedenfalls einer der Offiziere, entdeckt dann Jona schlafend im Bauch des Fisches und das regt ihn natürlich auf. Wir kommen um und du schläfst. Das ist ja schon fast ein Sinnbild. Ninive soll vernichtet werden, eine Großstadtregion für damalige Verhältnisse oder aus damaligen Sicht. Und Jona lässt es kalt. Du schläfst und wir kommen um. Steh auf, schreie zu deinem Gott. Und dann teilt er ihn mit, dass er ein Ivri ist, ein Hebräer. Da kriegen sie noch mehr Angst, denn das war schon bekannt, dass eine ganz spezielle Truppe, die Hebräer mit ihrem monotheistischen Glauben und sagen, es gibt keine Götter, sondern nur einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dann wird der Druck durch den Sturm immer größer. Und Jona sagt, und da ist er wieder ein wahrer Prophet, werft mich ins Meer und der Sturm wird aufhören. Und diese Tötung auf Verlangen wollen die Seeleute gar nicht durchführen. Und plötzlich kommen die vom Götterglauben zum Eingottglauben, was sie jetzt da wirklich bewegt hat. Das Zeugnis des Jona und der Sturm und die ganzen Dinge, jedenfalls in der Not, heißt es dann plötzlich, und sie schrien und beteten und brachten dem Gott Opfer dar. Also die Verwerfung, die Nichtannahme des heilsgeschichtlichen Auftrags durch Jona führt zum Heil für die heidnischen Seeleute. Also zumindest zum Glauben an den einen Gott. Das ist interessant, denn wir haben, und Jona ist ja generell ein Bild auf Israel, auf Juda, wir haben auch durch die Verwerfung des Messias, die Nichtannahme des göttlich Gesandten mit diesem Auftrag, haben wir ja durch die Beiseitesetzung Israels haben wir ja auch Heil für die Völker. Wir sind ja eine Frucht davon. Demnach ist ihre Beiseitesetzung schon ein Heilsweg für die Völker. Wie viel mehr ihre Wiederannahme, sagt Paulus Römer 11, wenn ich leben aus den Toten. Ja, also Jona sagt, lieber sterbe ich, als nachzugeben. Also Mumm hat der Mann ja schon. Mumm hat unser kleiner Prophet schon. Er hätte ja sagen können, nee, also vor dem schrecke ich doch zurück. Ich beuge mich, Herr, ich weiß ja, warum der Sturm kommt, ich bin bereit zu gehen. Nein, Gott muss diesen Schraubstock und die Möglichkeiten des Jonas noch viel, viel mehr einengen. Das ist manchmal, dass Gott auch uns solche Wege führt, wo wir gar keine Freiheit haben, in dem Fall sogar keine äußere Freiheit. Am Schluss ist der Schraubstock Gottes im Fischbauch so angespannt, da kannst du gar nichts mehr. Da kannst du gar nichts mehr. Und so landet er in der Hölle des Fischbauchs. Er dachte natürlich, das ist sein Ende. Die Seeleute erleben das Wunder, dass es so kommt. Und es gibt eine Überlieferung, die sagt, ja, die sind dann an Jonas Stelle nach Ninive gegangen und haben gesagt, also hört mal her, wir haben ein Wunder erlebt. Wir sind einer Katastrophe entkommen und so die jüdische Tradition. Aber der Prophet sollte eigentlich zu euch kommen und euch das Gericht Gottes ankündigen oder eine Botschaft bringen. Jedenfalls, Jona stirbt nicht, das Meer wird zwar ruhig, der Fisch muss diesen Rettungsauftrag durchführen und wir haben Fische, ich wiederhole so ein bisschen, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass alle so das noch so präsent haben nach dieser längeren Zeit. Und wir haben hier wieder ein widersinniger Anschauungsunterricht Gottes, während der Prophet und das auserwählte Volk versagen, das Gericht kommt ja nur deswegen über Israel, Juda, weil sie sündigen. Das war ja die Gerichtsroute. Assyrien sollte ja die Gerichtsroute sein. Das Problem waren ja nicht die Assyrer, sondern die Schuld Israels. Und der Prophet bockt auch. Also die Menschen, die nach dem Zählen, nach dem Bild Gottes geschaffen sind, die haben ein Riesenproblem, die Auserwählten. Aber was funktioniert? Alles andere. Die heidnischen Seeleute sind gehorsam, in Anführungszeichen. Der Fisch auf die Sekunde genau, habe damals ja gesagt, der kann nicht 5 Minuten zu spät kommen. Bei der Bahn wäre man ja schon froh, es wären nur 5 Minuten, aber wenn der 5 Minuten zu spät kommt, ist mit dem Propheten schon geschehen. Der hat den auch nicht zermalmt, das konnte er vielleicht auch gar nicht, sondern im Ganzen runtergeschluckt und dann wieder ausgespien und genau an der Stelle, an der er vielleicht an Bord gegangen ist oder in der Nähe. Also Gott führt ihn wieder zurück und nachher haben wir im 4. Kapitel den Kikajon, diesen Wunderbaum, der ist gehorsam, der Wurm ist gehorsam, die See ist gehorsam, alle sind gehorsam, alles auf die Minute, Sekunde genau, nur der Mann Gottes nicht. Ist schon eine verrückte Geschichte. Also jetzt hätte man ja sagen können, na gut, es gibt ja dieses alte erzgebirgische Bergmannsgedicht, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ist nicht so ganz ernst gemeint, Rumpel die Dumpel, weg war der Kumpel. Ja? Und so hätte man ja sagen können, schnapp, weg war der Prophet, unfertig. Und das ist ja auch ein Wunder in dieser Geschichte, dass das Gott nicht macht. Dass Gott nicht sagt, also solche wie Jona habe ich reihenweise, ist auch völlig wurscht, ich bin auf niemand angewiesen, ich nehme einen anderen. Und da haben wir schon das Geheimnis, dass Gottes Erwählung und Berufung unbereubar sind. Es ist ein Modell für ganz Israel. Gott lässt sein Volk nicht. Und so lässt auch Jona nicht, und es kommt zum, nach immer diesen sogenannten Jona-Psalm und Gelübde im Bauch des Fisches gebetet hat, dass er bereit ist zu gehen, kommt es zum zweiten Mal, das Wort des Herrn geschah. Das Wort des Herrn geschieht. Es hat Kraft, Macht, Energie, es trägt, es verändert Herzen, es gibt geistlichen Treibstoff. Und da ist alles genau gleich formuliert, das Wort des Herrn geschah, außer zum zweiten Mal. Und nun macht er sich auf, immer noch wider Willen, aber er geht, er hat ja ein Gelübde getan, vielleicht gekennzeichnet mit von Säure, Magensäure zerfressenen Ohren, gelben Augen, haarlos, ich weiß nicht, vielleicht hat Gott das auch geheilt, weiß man nicht. Und er geht nach Ninive und marschiert 3 Tage reisen, also nicht, dass da alles Stadt war, sondern das war wahrscheinlich eher ein Konglomerat, also so besiedelte Großregion, natürlich nicht so groß wie das Ruhrgebiet, aber Ruhrgebiet ist ja auch, dann du kommst nie so richtig raus und dann ist schon das nächste, die nächste Siedlung. Und so vielleicht im Kleineren, wie groß Ninive war, weiß man nicht, aber man könnte daraus schließen, aus der Erwähnung von 120.000, die weder rechts noch links unterscheiden können, dass das Kinder waren, die noch klein sind, also 3 bis 3, 4 Jahren. Und wenn man dann weiß, dass rechts dort ist, wo der Daumen links ist und links dort, wo der Daumen rechts ist, dann ist man ja im gewissen Alter. Also wenn schon 120.000 bis 5 da waren, dann kommen wir leicht auf eine Großstadt, die in die Hunderttausende, vielleicht sogar in den Millionenbereich geht. Interessanterweise erwähnt Gott hier auch das Vieh. Er sagt ja ausdrücklich, du jammerst rum, weil dieser Wunderbaum, der dir Schatten spendet, wahrscheinlich eine Rizinusstaude, die bis, ich habe mal nachgelesen, wie viel, habe es aber leider vergessen, aber enormes Wachstum pro Tag. Manche Pflanzen 60, 1 Meter, 2 Meter, kann man sich gar nicht vorstellen. Und da war noch göttlicher Dünger dabei, ist das Ding nach oben gegangen. Ja. Du jammerst rum, weil dein Leben nicht so bequem ist, wie du es gern hättest, mit dem schattenspendenden Rizinusstrauch. Und das Schicksal von Hunderttausenden von Menschen und eine Menge Vieh lässt dich kalt. Gell, Herr Wörth, wir werden doch entrückt, bevor das Schlimmste kommt. Gell? Uns wird doch nichts mehr betreffen, ich bin doch dann weg. Weiß immer nicht, wenn ich bei Hiskia gelandet bin, was jetzt dieser Tag in der Bibellese wieder der Fall war. Und er sagt dann, als die Boten von Babylon kommen und er kriegt dann gesagt vom Propheten, das wird alles nach Babylon gebracht werden. Wahrscheinlich hat er dort die Gier nach den Schätzen geweckt, die dann unter Nebukadnezar erfüllt wurde mit diesem Beutezug und Raubzug und Rachezug. Und dann sagt Hiskia, ach, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, weiß nicht richtig, ob man so auslegend lesen sollte, ach, ist ja okay, dann ist also in meiner Zeit noch Frieden und Ruhe. Also da geht's ja noch gut. Man kann das so auffassen, dass er sagt, ja, dann hat Gott verzieht noch, dann wäre es eine positive Variante. Man kann aber auch sagen, Hauptsache, bei mir läuft's noch einigermaßen danach, gerne die Sintflut. Also seine Haltung, die wir überdenken sollten, wenn wir mit den Ninivitern unserer Tage zu tun haben, dass wir nicht sagen, Hauptsache wir. Hauptsache mich trifft sich mehr. Sonst kann es ja Schläge tun, dass die Balken sich biegen. Glauben Sie, dass das Jesus egal ist? Also er kommt nach Ninive und das Wunder geschieht. Trotz griesgrämigen Geschicht, Evangelist wider Willen, zündet das Wort, trifft auf fruchtbaren Boden und von unten nach oben und von oben nach unten, vom einfachen Volk bis zur Spitze des Staates und von der Spitze des Staates bis herunter, geht eine Welle der Umkehr und der Buße und Gott lässt sich des Übels gereuen. Und das gefällt unserem Jona überhaupt nicht. Man hat gesagt, ja, was ist das größte Wunder im Jona-Buch? Die Sache mit dem Fisch, die Stillung des Sturms. Und Ausleger haben gesagt, nein, das größte Wunder ist, dass eine ganze heidnische Region umkehrt und sich vor Gott beugt. Übrigens, die beziehen auch das Vieh ein. Das muss nämlich mit fasten, dass es auch schreit zum Herrn. Ich weiß nicht, ob Sie zu Hause einen Hamster haben, aber denken Sie dran, wenn der fiebt. Ich sag's mal, es klingt ein bisschen lustig, aber die Dinge sind viel mehr ineinander verwoben. Und der Apostel Paulus sagt, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Geburtswehen liegt. Der benjaminitische Wolf, der hört den stillen Schrei der ganzen Kreatur. Sein einziger Schrei zu Gott nach Erlösung. Also auch das Vieh wird mit einbezogen, also die Tiere. Und jetzt passt Jona überhaupt nicht. Im Schraubstock hat er nachgegeben, aber jetzt kommt der alte, bockige Jona wieder zutage. Man könnte sich ja fragen, das gibt's doch nicht. Bei uns war es doch ganz anders. Wir hatten auch das ein oder andere, bevor der Herr nach uns griff und wir durch die Gnade Gottes zum Glauben gekommen sind, und seither ist alles tutti paletti. Er läuft wie am Schnürchen, nicht den Hauch einer eines abweichenden Weges. Ja, ein trotzig Ding heißt mal so, ich nehme eine alte Luther-Übersetzung, ein trotzig Ding ist unser Herz. Du kannst ja manchmal selber nicht fassen. Da hat Gott dich so tief berührt und ein paar Tage später machst du etwas, wo du denkst, es gibt's ja gar nicht, ich schäme mich im Boden. Da hast du gerade noch den lautesten Lobpreis mitgesungen im Gottesdienst, um 2 Stunden später einen Bruder oder eine Schwester oder sonst jemand anzufahren, dass die Balken sich biegen. Ja, so können wir sein. Man kann sagen, der Jona, der muss doch ein für alle Mal gelernt haben. Haben Sie auch schon schwere Stunden gehabt, in denen Sie sich so viel vorgenommen haben? Und ich sage nicht, dass das nicht echt war. Das war auch geistgewirkt. Aber manchmal geht es dann schnell wieder unter. Was macht man dann eigentlich in so einer Situation? Naja, dann sagt man, ist doch alles sinnlos und resigniert. Droben wird alles besser, dann geht man halt so seinen Weg und bleibt ein fleischlicher Christ. Nein, man steht auf und sagt, Herr, ich brauche Reinigung, ich brauche Vergebung und ich glaube und vertraue dir, dass du weiter deinen Weg mit mir gehst und dass auch hier auf Erden schon mein Herz und mein Sinn sich ändern darf und ändern wird. Das ist auch eine Form von Glaube, dass ich Gott etwas zutraue. Manche trauen ja Gott zu, dass er die Welt rettet, aber nicht die kleinsten Dinge im Leben bewerkstelligen kann. Also Jona jedenfalls ist über Gottes Barmherzigkeit entsetzt. Das ist doch auch eine Nummer, oder? Wenn Sie sagen, also da ist ein Evangelist und da kommen ganze Regionen zum Glauben, sagen wir mal jetzt im allgemeinen Sinn. Und der Evangelist, während die da unten hüpfen und sich freuen, dass das Gericht nicht kommt und dass sie zu Gott gefunden haben, bockt der da oben rum und sagt, das ist doch, was ich gleich gesagt habe. Drum wollte ich doch nicht nach Ninive. Da sagt er doch ganz offen seine Motivation. Ich wusste doch, dass du gnädig und barmherzig bist. Ich wusste doch, wenn die anfangen umzukehren, ich kenne dich doch. Du hast mich da hingeschickt, warum hast du nicht gleich einen Blitz geschickt und sie zerdonnert? Was muss ich da noch? Ich kenne dich. Du hast ihnen noch eine Chance gegeben und jetzt haben wir den Salat. Und infolgedessen wird mein Volk unter diesen Assyrern zu leiden haben. Das war etwa, vermute ich, Jonas Denke. Natürlich, für sich selber nimmt er gern Gnade und Barmherzigkeit in Anspruch. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Wahrscheinlich hat er sogar Psalmen gesungen. Wahrscheinlich hat er sogar tradierte Lieder gesungen von Mose noch und anderen und den Herrn gepriesen. Aber dem oder der auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man kann ja manchmal schon wütend werden, wenn man so Dinge mitkriegt, ja. Und es ist ja auch so, Gott hat ja auch einen heiligen Zorn, aber bei uns ist der Zorn nicht immer heilig, eher unheilig. Ja? Und da muss man sehr aufpassen auf sein Herz, dass man nicht Feindbilder aufbaut und zum Hasser wird. Man darf natürlich Dinge feststellen, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut. Aber, und da werde ich vor allem am Schluss nochmal drauf eingehen, wer Licht Gottes für sich selber hat, der sagt, ich bin ja gar nicht anders. Und wenn Gott mich nicht bewahrt und in mein Leben getreten wäre, ich wäre auch zu allem Möglichen fähig. Also aus Unkenntnis, sagt es. Und Paulus sagt dann in Römer 2, worin du dich anderen verurteilst, verurteilst du dich selber. Denn das ist der Mensch ohne Gott. Also wenn Sie mal wieder so richtig und ich auch über jemand schimpfen, dann schimpfen Sie über uns Menschen und über sich selber auch. Und deswegen sage ich gern, o Herr, so sind wir. Aber du bist so ganz anders. Also Jona hat das aber nicht auf dem Schirm. Er regt sich auf, es verdross ihn sehr. Und dazu hin noch diese unbequeme Situation in diesem sengend heißen Klima, könnte ich mir vorstellen. Dann noch der Schatten weg. Und ich habe schon gesagt, ihm sind eigentlich die Maßstäbe völlig verrückt. Also da geschieht eine große Katastrophe nicht, aber er regt sich auf, weil man beim Sandspielen seine Schaufel genommen hat. Und jammert vor Gott rum. Also ich habe mich selber schon erwischt. Ich dachte, ich höre jetzt aber sofort auf. Das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich, was Menschen mitmachen, was es an Schwerem gibt. Und klar darf man Gott alles sagen, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber also wir sind schon manchmal sehr ich-bezogen. Das fällt eben bei dem Jona auch auf. Da ist eine 120.000 kleine Kinder werden verschont und er jammert drum, weil er es nicht schattig hat. Statt mitzuhüpfen und sich mitzufreuen, hat die gleichen Merkmale wie der ältere Sohn, als der Verlorene zurückkehrt und der Vater voller Gnade und Barmherzigkeit ist und ihn sogar als Sohn mit allen Rechten und Pflichten wieder einsetzt und ein Fest feiern lässt, da kann der sich gar nicht freuen. Unbarmherzige Menschen können sich nicht freuen. Man sieht es bis in die Physiognomie hinein. Jona kann sich auch nicht freuen. Er kann sich nicht mitfreuen. Ist doch eigentlich schön. Sie kennen ja vielleicht auch die Berichte, also World History bringt das zum Beispiel immer wieder auf von schwersten Verbrechen und der erste Teil ist, was hat der Mensch alles getan und wie schrecklich und so weiter. Und dann kippt es manchmal jedenfalls in meinem Empfinden im zweiten Teil, wenn es diesen schrecklichen Sadisten oder diesen schrecklichen Menschen, wenn er plötzlich in die Folter muss und sonst was. Da, verstehen Sie mich nicht falsch, aber selbst da habe ich auch noch Erbarmen. Verstehen Sie das? Also Jona ist in Rage, aber Gott ist so geduldig. Also Gott ist so gnädig und so milde. Also wenn der Jona bei einer Firma gewesen wäre, sagen wir mal beim Handwerksbetrieb, spätestens bei der Bockerei wär der Chef explodiert. Dass er es jetzt satt hat mit dem ewigen Genörgel auf der Baustelle und dem ewigen Miesmachen und nicht einverstanden sein und von Anfang an dagegen, nachdem er ihn also wirklich mit einer Eselsgeduld, so sagt man ja, ertragen hat und getragen hat und nicht, in dem Fall ein Beispiel, entlassen hat oder von der Baustelle abgezogen hat, noch das. Aber auch da, wie sanft begegnet Gott diesem Mann. Er sagt ihm zwar Tacheles, was Sache ist, aber er verwirft ihn wieder nicht. Jona wartet ja auf das Gericht, es kommt dann nicht. Und ärgert sicherlich auch, dass er gesagt hat, noch 40 Tage und Ninive ist umgekehrt und jetzt kommt es gar nicht so. Hätte er doch gern recht gehabt, auch aus dem Rechthabensgrund. Und der Jona ist fix und fuchsi und will nicht mehr und kann nicht mehr. Die Müdigkeit und Mattigkeit seines Körpers ist auch Ausdruck der Erschöpfung seiner Seele. Wenn man so mal überlegt, was hat der Mann alles mitgemacht mit dieser Schiffskatastrophe, dem Aufenthalt im Fischbauch, dem Ausgespienwerden, dieser anstrengenden Evangelisation, dann diese Auseinandersetzung mit Gott. Die Seele muss ja, die arbeitet ja, sie arbeitet sich, weil er auch gegen Gott ist, auch an Gott ab. Man kann müde werden, weil man gegen Dinge kämpft, gegen die man nicht kämpfen muss. Was habe ich schon alles für Kämpfe gehabt? Und ich würde mal sagen, mindestens 50, vielleicht sogar 80-90% waren überflüssig. Ich hoffe, ich werde ein bisschen weisheitsvoller und sage, so what? Jona arbeitet sich an Gott ab und Gott ist gnädig und geduldig mit ihm. Aber er ist ein Fix und Foxy, also bei der BFA hätte er natürlich sofort eine Reha, oder wie sagt man heute, sagt man Reha heute, also jedenfalls so eine Kur, Erschöpfungs- und Wiederherstellungskur gehabt mit seinen Depressionen, seinen Verstimmungen und allem, was er erlitten hat. Ihm reicht's, er will nicht mehr, ist mit Gott und der Welt fertig. Und das finden wir in Vers 8. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Das ist natürlich nochmal eine Schippe draufgelegt. Ich habe das in Israel schon erlebt, habe jetzt vergessen, wie das heißt, dieser heiße Ostwind mit bis zu 50 Grad in manchen Gegenden. Weiß jemand zufällig? Hamsin? Hamsin, das kommt aus dem Arabischen, gell? Ja, egal. Jedenfalls, trotz Coca-Cola und Hotelaufenthalt reicht es ja dann nach kürzester Zeit. Und er muss das ja im Freien ertragen. Da ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Das ist auch so typisch. Kennen Sie das auch von Ihrer eigenen Bockerei? Das Eigentliche geht man gar nicht an. Man fokussiert sich immer auf das, was quer liegt. Statt die Waffen zu strecken und zu sagen, ich ergebe mich jetzt in deinen Willen. Nein, so viel Kraft habe ich noch, dass ich beim grundsätzlichen Nein und Bocken bleiben kann. Das wollen wir doch sehen, nur weil ich müde bin, bin ich einverstanden. Hier prallt Jona in seinem Stolz, besser ist als Gott zu wissen, mit dem göttlichen Willen zusammen. Gott will Jona senden, damit Ninive umkehrt und die Menschen nicht in ein schreckliches Gericht kommen. Gott schmerzt es bis ins Innerste, in sein Herz hinein. Jona will nicht nach Ninive. Er sieht auch nicht die eigentliche Ursache. Und ein Stück weit sind ihm die Assyrer auch egal. Gott erbarmt sich, Jona nicht. Gott bemüht sich um Jona, um die Seeleute, um die Niniviter. Jona nicht. Er will ein schnelles, unbarmherziges Gericht. Der Kampf zwischen Mensch und Gott. Ich will, der Herr will. Das ist praktisch ein Urbild, das hier dargestellt wird. Vater sein ist schon anstrengend, oder? Da hat Gott sich was eingegangen. Ist schon viele Jahre her, da war einer unserer Kinder noch 4 Jahre, das sind ja schon lang nicht mehr. Und dann sagt der 4-Jährige zu meiner Frau, Vater sein ist schon schwer. Sagt sie, ja warum, wie kommst du denn da drauf? Weiß nicht, hat der Papa gesagt. Wahrscheinlich hat er mich geärgert oder irgendwas. Vater sein ist schwer. Mit uns hat sich Gott schon was aufgeladen. Trotzig, bockig, besserwissend. Fuß aufstampfend, das will ich aber nicht. Wille auf Wille, göttlicher Wille auf geschöpflichen Willen, göttliches Wissen auf menschliches, angebliches Besserwissen. Und hier auch noch ganz fromm getarnt. Also ist auch hier der Unglaube die eigentliche Wurzel, die Ursache, der Stolz, es besser zu wissen. Es ist Rebellion gegen Gott. Wie das möglich ist, wir haben schon drüber gesprochen, obwohl Jona so einen tiefen Zerbruch erlebt hat, ist es immer noch möglich, auch danach gegen Gott so zu rebellieren. Wenn er nachgedacht hätte, hätte er gesagt, eigentlich habe ich ja Gottes Zorn verdient. Ich will den Zorn Gottes über die Niniviter, die Assyrer haben, Aber meinen Ungehorsam, da denke ich gar nicht drüber nach. Eigentlich müsste Gott ja mich auch bestrafen. Und Gott fragt ihn zweimal im vierten Kapitel, ist recht, dass du zürnst? Ist okay, wie du hier bockst? Also Bock ist so ein bisschen zu wenig gesagt. Es ist eine grundsätzliche Revolution gegen Gott. Und zwar verrückterweise gegen den Gott, der gnädig und barmherzig ist. Und damit haben wir auch die Parallele zum älteren Sohn. Ich habe es vorher schon gesagt, vom verlorenen Sohn, dem älteren Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15, der sich auch so sehr daran stört, dass der Vater diesen Sünder, diesen Prasser, diesen Geldhinauswerfer einfach wieder aufnimmt. Mindestens mal irgendwie ein, zwei Jahre zappeln lassen. Ein, zwei Jahre so richtig in der Pfütze unten, ganz unten, unter meinem Kommando. Und dann könnte ich mal, vielleicht wird er dann vom Untermitarbeiter zum Unter-Obermitarbeiter, also eine Stufe höher in der Leiter. Und man könnte auch beim älteren Sohn die gleiche Frage stellen, ist recht, dass du zürnst, dass ich gnädig bin und mit offenen Armen den Verlorenen, den in die Welt gegangenen, in das Land des Spaßes, den Spaß haben wollenden und alles verprassenden Sohn wieder so gnädig und barmherzig aufgenommen habe? Ist recht, dass du zürnst? Und die Frage bleibt ja in Lukas 15 im Raum stehen, denn am Eingang dieser drei Gleichnisse vom Verlorengehen und Wiedergefunden werden, heißt es ja, dass sich die Schriftgelehrten und die Gesetzesgelehrten und die Pharisäer ärgerten über ihn, dass er sich über die Sünder erbarmt. Und da lag ja ihr Denkfehler, denn sie waren ja auch große Sünder, nur haben sie das nicht gesehen. Und deswegen bleibt die Frage, wie beim Jona-Buch am Schluss im Raum hängen. Ist recht, dass du so zürnst? Ist recht, dass du glaubst, du bist besser als die anderen Menschen? Hat Jona die Ermahnung beherzigt? Ich gehe davon aus, denn wer anderes als nicht Jona selbst kann das Büchlein später diktiert haben oder aufgeschrieben haben. Ich habe da schon öfters darauf hingewiesen, wenn die Welt und die Agenturen, die Werbeagenturen und die Public Relations Abteilungen dieser Welt etwas schreiben, dann glänzt immer alles. Man spricht ja nicht umsonst von Hochglanzprospekten. Ja? Das Schönste, das Größte, das Höchste. Wählen Sie mich und alles wird gut. Und bei der Bibel, und das ist somit das Erste, was mir als zum Glauben gekommener aufgefallen ist, da wird der Mensch gar nicht hochgehoben. Es wird schon gesagt, wenn ein Mensch durch die Gnade des Herrn einen guten Weg gegangen ist. Nicht so. Aber die große Botschaft der Bibel ist, so ist der Mensch ohne Gott, taugt nämlich nichts und so ist Gott. Und wenn der Mensch sich an Gott hält. Und so ist es. Jona-Büchlein ja auch keine Heldengeschichte, dann hätte er ja irgendwie so einen Hollywood-Schluss machen müssen. Und am Schluss sah ich alles ein und wunderte mich selber, dass ich es nicht schon vorher gesehen habe, hüpfte und freute mich mit den Ninevitern und wurde ihr Bischof bis an mein Lebensende. Es blieb im Raum hängen. Und das ist schon eine grundsätzliche Lektion, wie wir über uns, also ich rede jetzt vom gefallenen Menschen und das, was wir tun, reden zur Verherrlichung Gottes oder zur Menschenverherrlichung. Also Jona geht hier und deswegen gehe ich davon aus, dass es von ihm kommt oder hier wird sehr negativ. Er wird ja eigentlich dargestellt als einer, der unmöglich ist in Gottes Augen. Als ein äußerst schwieriger, trotziger Mann. Da ist nicht viel Positives. Und Jona ist ein Prototyp, sowohl für das jüdische, israelische Volk, aber auch für jeden Menschen. Und zwar hier in der Spielart des frommen Egoisten. Also es ist ja so, dass er nicht einfach hedonistisch ist, also spaßmaximiert leben will, narzisstisch, jetzt komme ich, sondern das Ganze, was er tut, ist ja durchaus opferbereit in seinem Fanatismus. Und da haben wir wieder die Parallele auch zu Saul von Tarsus. Er meint, Gott zu dienen und ringt doch gegen Gott, nur ist ganz klar, was Gott ihm hier sagt. Wie er zu ihm gesprochen hat, weiß ich übrigens nicht. Steht auch nicht dran, aber Gott hat sich ganz klar bezeugt. Aber seine ganze Widerstand und Rebellion gegen Gott ist nicht als gottloser Mensch, sondern als mit vielen, vielen frommen Argumenten. Gott liegt daneben. Am Anfang von Kapitel 4 heißt es, es gefiel Jona überaus nicht. Das Wort Ra'a kann man auch übersetzen. Böse wäre jetzt sicherlich zu hart, weil das hat er Gott nicht unterstellt, dass Gott Böses tut und das Böse in seinen Augen, aber schlecht, ungerecht. Ich bin nicht einverstanden, wie du damit umgehst. Nebenbei gesagt, aber das nur in Klammern, wenn jemand sich daran stört, dass Gott Step by Step eine Heilsgruppe nach der anderen erreichen wird und dann darauf sagt, wozu habe ich mich dann bekehrt, dann sollte er sich fragen, ob er die Gnade und Barmherzigkeit ähnlich falsch verstanden hat wie Jona, Klammer zu. Also Jona geht immer weiter weg, aber Gott ist gnädig, müht sich um ihn und ist gnädig und barmherzig, obwohl er knallhart andere verurteilt und für sich und für sein Volk natürlich die Gnade möchte. Und da können wir uns zum Schluss die Frage stellen, wo sind wir und aus welcher Gesinnung heraus knallhart? Wenn Gott hart ist, dann weint sein Herz im Verborgenen. Er sagt einmal beim Propheten, ich glaube es ist Jeremia, bin mir aber nicht sicher, ich muss euch, ich sage es mit meinen Worten, züchtigen, aber im Verborgenen weine ich darüber. Das ist die richtige Haltung. Das Herz Gottes, das Herz Jesu. Ich muss um des Heilsfortschritts willen hart sein, sonst ist die Sache ganz verloren. Aber in meinem Innersten weine ich und bin traurig. Und so sollten wir auch den Sodomiten unserer Tage, den Ninivitern unserer Tage, den Römern unserer Tage, den Babyloniern, den Assyrern unserer Tage begegnen. Seine Grundfrage, wie stehen wir zu den Menschen und wir sollten das Herz Jesu haben und auch unsere Haltung überprüfen. Ja, ich weiß, manches Gericht wird und muss sein, mit Gottes anordnet. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, vor einigen Wochen hat mich jemand schriftlich gefragt, wegen Frieden für die Welt und so. Und ich sagte, ja, das ist so eine schwierige Frage. Man kann nicht einfach sagen, für Frieden beten, weil es ja im Propheten, Jeremia insbesondere, immer wieder heißt, kein Friede den Gesetzlosen. Ich kann nicht einfach sagen, Herr, segne sie, Herr, mach das, erbarm dich, so und so, also in äußeren Zusammenhängen. Und die innere Umkehr ist völlig egal. Sie können ruhig weiter auf einem Weg gegen dich unterwegs sein. Das geht nach der Bibel nicht. Das sagt die Bibel auch deutlich. Und die Bibel sagt, und das ist auch hier bei Ninive so, dass das doch zu diesem Erbarmen und zu diesem Frieden gehört, dass man sich auch vor Gott beugt. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Und das habe ich hier versucht deutlich zu machen. Natürlich können wir nicht einfach nur alles segnen und überall nur Friede und Liebe und der Herr versteht das schon alles und alles gut und so. Klare Kante. Und doch auf der anderen Seite genau das, was Jesus auch hat und der Vater. Und er weint in ihrem Innersten, in seinem Innersten. Ein tiefes Herz des Erbarmens. Dieser geschundenen, elenden Welt. Es ist unsagbar, was gelitten und gestorben wird. Es ist unsagbar. Halten Sie das aus? kann nur sagen, Herr, mach bald ein End. Mach bald ein End. Und nicht, Herr, nimm mich möglichst schnell weg, damit ich das ganze Elend nicht weiter angucken muss. Verstehen Sie, ich weiß etwas von Entrückung. Ich weiß etwas von Bergen vor dem kommenden Zorn. Aber unser Herz geht doch weiter. Oder glauben Sie, weil Jesus jetzt im Himmel ist, interessiert ihn nicht mehr, was auf Erden ist. Und das wird uns auch interessieren. Nicht nur, weil vielleicht unser ungläubiger Mann oder Verwandtschaft, Kinder, Enkel, sondern weil wir ein Herz für die Kreatur Gottes haben, für die Geschöpfe Gottes. Ich möchte oben nicht ankommen und als Erstes sagen, hau mal alles klitzeklein. Jetzt bin ich ja weg. Ist recht, dass du zürnst? Also wenn wir uns im Licht Gottes erkennen, dann sind wir auch barmherzig mit anderen. Und ich denke, dass Jona Step by Step das auch von Gott gezeigt bekommen hat und dass er auch ein Stück weit zurechtgekommen ist und dass auch wir uns überprüfen sollten, warum und wieso wir, Hass will ich gar nicht sagen, aber schwere Gerichtsgedanken haben über andere und ob wir da wirklich im Herz Jesu unterwegs sind oder ob wir auch sehen, so sind wir auch und wir werden auch nicht besser und wir brauchen Gottes Erbarmen und Gottes Liebe. Amen. Wollen beten. Ja, Herr Jesus, danke, dass du dir so viel Mühe mit uns gibst, so wie mit Jona, wenn auch auf andere Weise, dass du uns nicht lässt, dass wir dir wichtig sind, dass du sogar auf unsere zum Teil törichten und dummen Argumente eingehst, dass du mit uns den Dialog suchst, dass du Argumente bringst, dass du uns Zeit lässt, dass du uns Verstehensräume gibst. Und wir danken dir für diese Liebe, die mit uns geht, für deine Treue, die mit uns geht, dein Warten, bis wir endlich so weit sind, wo du doch schon lange bereit und so weit bist. Und so danken wir dir, dass wir wissen dürfen, dort, wo Gericht sein muss, dass du es aufs Allernotwendigste beschränkst, um deine Ziele damit zu erreichen. Und danke, dass du nicht nur um deine Auserwählten, um dein Israel, deine Gemeinde besorgt bist, sondern dass du, und so sagst du es ja in deinem Wort, willst, dass alle Menschen gerettet werden. Du bist der Retter der Welt. Du bist gekommen, um die Sünden der Welt zu tragen. Wir alle bedürfen des Arztes. Wir alle sind schwach und elend und von dir und deiner Gnade abhängig. Und so preisen und loben wir dich und rühmen deinen Namen. Amen. Amen.